Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, gerade ist der Roman Demon Copperhead erschienen. Ein Page-Turner, der mich in ein Wechselbad der Gefühle geworfen hat und über 832 Seiten nicht losgelassen hat. Barbara Kingsolver lässt ihren Ich-Erzähler Demon seine Geschichte erzählen. Demon ist Ende der 1980er Jahre in einem Trailer in Virginia geboren. Wir begleiten ihn, bis er Anfang 20 ist, und da hat er schon genug für mehrere Leben erlebt. Ein künstlerisch begabter, kluger Junge, der ein großes Herz hat und einen unbändigen Lebenswillen. Den braucht er auch, denn schon sein Start in diese Welt ist ein Kampf. Seine Mom, die er sehr lieben wird, ist erst 18, selbst mutterseelenallein, und hat sich gerade mit Drogen weggeschossen, als er aus ihr herausrutscht. Dass es nicht darum geht, hier was schön zu reden, erzählt uns Demon sofort. Zitat: Das Kind einer Junkie-Braut ist ein Junkie. Und doch erlaubt Autorin Barbara Kingsolver es ihm gleich zu Beginn, uns auch Hoffnung hinzurotzen. Ja, uns aufzufordern, ihn nie, wirklich niemals abzuschreiben. Dafür tritt Demon aus der Geschichte heraus und spricht uns direkt an. Ich lese euch den Absatz mal vor. Jeder weiß, dass alle, die in diese Welt geboren werden, von Anfang an gezeichnet sind, Gewinner wie Verlierer. Aber ich hatte schon immer eine Schwäche für Superheldengeschichten. War diese Branche in unserem Trailer-Universum überhaupt vertreten oder hatten alle Superhelden die Provinz aufgegeben und sich auf die Suche nach größerer Action gemacht? Retten oder gerettet werden, das ist die Frage. Ja, und glaub bloß nicht, es ist vorbei, bevor die letzte Seite umgeblättert ist. Gleich zu Beginn ist damit auch deutlich, dass Kingsolver ihren Demon seine Geschichte nicht mit Kindermund erzählen lässt. Was auch deshalb passt, weil er ein Kind ist, das nie Kind sein darf. Er ist ein wissender Erzähler, der nicht nur sein Leben beschreibt, sondern das einer ganzen Community. Es lohnt sich, ihm bis zur letzten Seite zu folgen. Denn es sind 832 leidenschaftliche Seiten voller Durchhaltekraft und Wut und ja, auch Leid. Aber vor allem voller unbedingtem Lebenswillen und, auch wenn ihr es euch vielleicht spontan nicht vorstellen könnt, voller Witz, Stolz und Mut. Eigentlich heißt Demon Damon Field. Aber es ist nur ein kleiner Sprung zu seinem Spitznamen Demon, auch wenn wirklich gar nichts dämonisch an diesem aufgeweckten Jungen ist, dem seine roten Haare den Beinamen Copperhead, also Kupferkopf, eingebracht haben. In diesem Namen klingt außerdem an, was für Barbara Kingsolver eine entscheidende Inspiration zu diesem Buch war, nämlich David Copperfield von Charles Dickens. Also Dickens' große Geschichte, die erstmals 1849 als Fortsetzungsroman in einer Zeitung erschienen ist. Und genau wie Dickens schreibt Kingsolver eine große sozialkritische Geschichte, mit Furor und viel Herz und keine Du-musst-es-nur-unbedingt-wollen-Geschichte, die wir ja gerade aus amerikanischen Filmen zur Genüge kennen. Sie erzählt mit scharfer Empathie von einer Welt, die es sich erlaubt, die Zukunft von Kindern zu verspielen. Dafür ist ihr Roman 2023 gleich mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Pulitzer Prize. Kingsolver hat ihre Geschichte in Appalachia angesiedelt, den Appalachen, einer Bergregion im Osten der USA. Sie ist dort selbst im ländlichen Kentucky aufgewachsen, hat später Biologie studiert, als freie Journalistin gearbeitet, eine Weile in Griechenland und anderswo gelebt und ist schließlich in die Appalachen zurückgekehrt, wo sie heute, wie ihr Demon, im Lee County in Virginia lebt. Seit dem Niedergang des Steinkohlebergbaus zählen die Appalachen zu einer der ärmsten Regionen des Landes. Es ist eine ländliche Region, auf die das städtische Amerika herabblickt. Redneck Country, wo die Hillbillies, die dummen Hinterwäldler, hausen. Kingsolver hat ihnen jetzt eine Liebeserklärung geschrieben. Man spürt auf jeder Seite ihr tiefes Verständnis für die Menschen und die Region, für die Zusammenhänge, die das Leben in den Appalachen prägen, und es gelingt ihr, Wesenheiten und Lokalkolorit einzufangen, ohne ihre Figuren zu Karikaturen zu machen. In den letzten beiden Jahrzehnten ist die Region besonders stark von der Opioid-Krise getroffen worden. Nach Schätzungen sind in den USA inzwischen fast eine Dreiviertelmillion Menschen an der Sucht gestorben. Die Epidemie trifft Junge und Alte, aber vor allem trifft sie Arme. Barbara Kingsolver hat das wütend gemacht, wie sie Ezra Klein von der New York Times erzählt hat. Ich lese euch mal aus dem Vorwort einen kurzen Passus vor, was sie dazu sagt. Darin liegt das Verbrechen, dass diese Schmerzmittel so schnell abhängig machen. Und die Ärzte, die sie verschrieben haben, wussten es nicht besser. Die Region Appalachia war besonders anfällig, unter anderem, weil die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum so unzureichend ist, dass es kaum Möglichkeiten zur regelmäßigen Nachsorge gibt. Bei den Recherchen zu diesem Buch habe ich viele Geschichten gehört. Ich habe viele Tränen vergossen, zusammen mit Leuten, die mir davon erzählten, wie sie abhängig geworden sind. Bei den meisten ging es mit Schmerzmitteln los, die ihnen ein Arzt, dem sie vertrauten, ganz legal verschrieben hat. Ein Arzt, der ihnen den guten Rat gab, dem Schmerz zuvorzukommen, sich einfach an den Zeitplan zu halten und immer pünktlich die Tabletten einzunehmen, und nach einem Monat waren sie dann abhängig. Wir sind darauf getrimmt, kulturell getrimmt, Abhängigkeit als persönliches Versagen wahrzunehmen, das bestraft gehört. Im Knast zu sitzen heilt genauso wenig von Abhängigkeit, wie es Krebs heilt. Abhängigkeit ist eine Krankheit. Sie sitzt im Gehirn, hat mit Dopamin und Gehirnzellen zu tun, die so geschädigt und verknüpft wurden, dass man sich hundeelend fühlt und glaubt, ohne die Droge müsse man sterben. Man will am liebsten sterben und manchmal stirbt man. Auch bei uns wachsen übrigens geschätzt 3 Millionen Kinder mit suchtkranken Eltern auf. Kingsolver hat lange gerungen, wie sie über diese Epidemie schreiben kann, die ganze Communities zerstört, und ist schließlich bei ihrem Demon gelandet, einem modernen David Copperfield. Sobald Demon groß genug ist, seine Mutter zu unterstützen, tut er das. Er ist das Schulkind, das vor seiner Mom wach wird, das Kind, das weiß, wo ihre Schlüssel liegen, der 10-jährige Junge, der weiß, aus der neuen Liebesbeziehung seiner Mutter wird für ihn nichts Gutes erwachsen. Und für seine Mom auch nicht. Dass er überhaupt durchs Leben kommt, liegt an seiner Resilienz, dieser Widerstandskraft, die heute so oft gefeiert wird, obwohl es fast zynisch anmutet, wie viel Resilienz Kinder in dieser Welt brauchen, um durchzukommen. Kingsolver lässt ihren Demon immer wieder beobachten, wie gesellschaftliches Scheitern zu individuellem Versagen umgedeutet wird. Und so lässt sie ihn an einer Stelle kommentieren, Zitat: Die Lehrer, der Direktor und Miss Barks hielten mir alle dieselbe Predigt. Dass ich mich nicht genug anstrengte und unter meinen Möglichkeiten blieb. Ich stritt mich nicht mit ihnen. Man kommt an einen Punkt, wo einem Leute, die denken, dass man nichts wert ist, scheißegal sind. Hauptsächlich, weil man diese Erkenntnis schon selbst hatte. Ich wollte ihnen sagen, das, was ihr hier seht, sind meine Möglichkeiten. Wie würdet ihr es denn nennen? Verdammt, glaubt ihr ernsthaft, das ist der Mensch, der ich schon immer unbedingt sein wollte? Dass Demon überhaupt durchkommt, liegt aber auch daran, dass es immer wieder Menschen gibt, die ihm helfen. Zumindest so, wie es ihnen möglich ist. Vor allem die Paggetts von nebenan, die ihren Enkel aufziehen, der lange Demons bester Freund sein wird. Weshalb Demon dort ein- und ausgeht und regelmäßig mit durchgefüttert wird. Am Tag, als Demon 11 Jahre alt wird, stirbt seine Mom an einer Überdosis. Bei der Beerdigung stellt er fest, Zitat: Die Leute in der Kirche kamen mir vor wie Fremde. Bestimmt kannte ich die meisten, aber ich sah nicht in ihre Gesichter, sondern nur ihre steinharten Herzen. Alle fanden, dass Mom selbst schuld war und jetzt ihre letzte Reise antrat, wie sie es verdient hatte, in einem billigen, weißen Sarg. Da wissen wir längst, dass seine kleine Mom selbst ohne Eltern aufgewachsen ist und nie eine richtige Chance im Leben hatte. Jetzt steht Demon allein da. Und auch die Paggetts werden nicht einspringen. Und so herzzerreißend es ist, wird in der Geschichte verständlich, warum. Das bedeutet, er kommt endgültig ins Pflegefamiliensystem. Ein System, das mit Pflege oft nicht viel zu tun hat und mit Familie noch viel weniger. In einem der beiden YouTube-Links, die ich euch in die Shownotes stelle, erzählt Kingsolver, wie bestürzt sie war, als ihr bewusst wurde, dass das Pflegefamiliensystem profitorientiert arbeitet und die Kinder das Produkt sind, das in diesem System vermarktet wird. Im Gespräch mit Ezra Klein sagt sie: In einigen Counties sind zwischen 15% und 35% der Kinder nicht von ihren Eltern großgezogen worden, weil die abhängig waren, im Knast oder tot sind. Einige Kinder und Jugendliche kamen in Pflegeeinrichtungen, aber das System ist so unglaublich überlastet. Wir müssen wissen, dass die Opioid-Epidemie eine ganze Generation Unschuldiger hinterlässt, um die sich niemand ernsthaft kümmert.
Und so kommen Demon in ganz unterschiedliche Verhältnisse, die nur in einem völlig gleich sind. Sie sind unfassbar. Trotzdem kommt gerade in diesen Szenen neben all der Tragik immer wieder auch eine erstaunliche Komik ins Spiel. Pflegefamilie Nummer 2 sind die McCobbs. Dazu lese ich euch nochmal anderthalb Seiten vor. Mrs. McCobb sagte mir, sie hätte niemals gedacht, dass sie so tief sinken würden, ein Pflegekind aufzunehmen. Aber mit dem Extrageld vom Jugendamt würden sie jetzt hoffentlich aus den Schulden rauskommen. Außerdem wären sie gute Christen. Das sollte ich sagen, wenn in der Schule das Gespräch darauf kam. Mr. McCobb war voller Ideen, wie er ein bisschen Extrageld verdienen und sie aus den roten Zahlen rausbringen könnte, und hatte die meisten ausprobiert. Kosmetikzeug, Rassehunde mit gefälschtem Stammbaum, menschliche Werbefläche, Samenspende und so weiter. Natürlich kaufte er auch Lotterielose. Seine neueste Idee war das mit dem Pflegekind. Wenn es gut lief, wollten sie noch ein zweites aufnehmen und das Doppelte kassieren. Meine Gefühle waren nicht verletzt. Creaky, das ist der Pflegevater davor, hatte nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er 500 pro Nase und Monat wollte. Ich wusste, was los war. Leider hatte Mr. McCobb nicht damit gerechnet, dass sie für mich Geld ausgeben mussten. Zum Beispiel für mehr Lebensmittel, damit ich was zu essen hatte. Gleich in der ersten Woche fragte er mich, ob ich mich an den Mahlzeiten und so beteiligen würde. Wie beteiligen, fragte ich. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was er meinte. Mit ein bisschen Bargeld kleiner, fürs Essen. Wir beide saßen am Küchentisch und betrieben ein Unternehmen. Mr. McCobb steckte Broschüren in Umschläge, ich machte sie zu und klebte Briefmarken drauf. Jedes Mal, wenn er sich vorbeugte, um nach den Broschüren zu greifen, sah ich zwischen den kurz geschnittenen Haaren auf seinem Schädel die rosige Kopfhaut durchschimmern. »Ich bin sehr für Anstand und Ehrlichkeit«, sagte er, »und darum kriegst du dein Zimmer gratis.« Er erklärte mir, gratis hieß, dass er mir nichts dafür berechnen würde. »Danke«, sagte ich, obwohl es kein Zimmer, sondern ein Hunderaum war. Miss Barks, das ist die Sozialarbeiterin, Miss Barks hatte mich zu ihnen gebracht und das vom Jugendamt genehmigte und angeblich für mich bestimmte Zimmer mit der Cowboy-Tapete und dem Sheriff Woody Bettbezug inspiziert. Aber als sie weg war, stellte sich raus, dass es das Zimmer von Brayley war. Brayley ist eins der vier Kinder der McCobbs. Mrs. McCobb sagte, wenn ich es Miss Barks erzählte, würde ich wieder weggeschickt werden. Also behielt ich es für mich. Der Hunderaum der McCobbs war besser als das, was sich das Jugendamt als nächstes ausdenken würde. Mr. McCobb hatte auch noch so ein paar Ideen für Demon. Unter anderem, dass er doch einen Nachmittagsjob machen könnte. Demon sagt daraufhin zu ihm, mein Problem ist, ich bin erst 11 und ich hätte immer gehört, dass man 16 sein musste. Er sagte, dass diese Regel nur in bestimmten Fällen galt und Kinder in Familienunternehmen arbeiten durften. Das Familienunternehmen ist dann ein Meth Lab, für das Demon aus alten Autobatterien die Säure ablässt. Ob ihr es glaubt oder nicht, das ist erst das erste Viertel des Buchs. Wie Demon den McCobbs entkommt, seine Großmutter findet, die ihn aber auf keinen Fall bei sich aufnehmen will, zum Highschool-Football-Star wird und ein ganzes Stadion seinen Namen skandiert, wie eine Verletzung ihn an die Schmerzmittelsucht bringt, wie er Liebe findet und nichts dadurch leichter wird, wie es Menschen gibt, die an ihn glauben und andere, die an die Community und die Menschen der Gegend glauben und der Opioidkrise den Kampf ansagen und wie Liebe und sein Sehnsuchtsort, das Meer, doch noch am Horizont aufblitzen. All das könnt ihr in diesem mitreißenden, durchschüttelnden Buch nur selbst entdecken. Für mich ist es schon jetzt eines der Bücher des Jahres, vor allem angesichts der Wahlen in den USA. Aber obwohl dieser Roman definitiv das Etikett Great American Novel verdient, also eines der Bücher ist, die die USA unserer Zeit besonders gut einfangen, glaube ich, dass es auch etwas über die Kulturkämpfe anderswo erzählen kann. Denn das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden, abgehängt zu sein und denen, die wirtschaftliche und politische Weichen stellen, vollkommen egal zu sein, empfinden gerade viele Menschen in aller Welt. Barbara Kingsolver macht deutlich, warum das eben nicht egal ist. Dass vieles, womit Menschen alleingelassen werden, weil sie vermeintlich selbst versagt haben, vor allem eins ist, das Versagen eines profitorientierten Systems. Und wie Demon ganz am Anfang für sich spricht, ist Kingsolvers ganzes Buch ein hoffnungsvolles Plädoyer, Menschen nie, wirklich nie abzuschreiben. Ich stelle euch zwei tolle YouTube-Clips mit Barbara Kingsolver in die Shownotes. Im Kürzeren erzählt sie, was sie sich schreiberisch für dieses Buch bei Dickens abgeguckt hat. Und für alle, die vor einem 832 Seitenbrocken zurückschrecken, kann ich verraten, das mit den kurzen Kapiteln und den Cliffhangern hat hervorragend funktioniert. Ich wollte morgens und abends wissen, wie es mit Demon und den Menschen um ihn herum weitergeht. Ihr braucht noch mehr Eindrücke? Dann findet ihr beim Argon Verlag eine Hörprobe. Der Schauspieler Fabian Busch hat Demons Geschichte eingelesen. Und zu meiner großen Freude hat Argon 5 Hörbücher als Gewinn zur Verfügung gestellt. Schreibt mir eine Mail an feistebücher@gmx.de, Bücher dabei mit UE, oder macht bei Insta mit, wo ihr eure Gewinnchancen erhöhen könnt, wenn ihr den Hinweis auf diese Podcast-Folge teilt. Die Verlosung läuft bis zum 25. Februar um 18.59 Uhr. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Demon Copperhead von Barbara Kingsolver ist bei DTV erschienen. Dirk van Gunsteren hat die 832 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Das Hardcover kostet 26 Euro. Das Hörbuch erscheint am 28. Februar und kostet 30 Euro. Die ungekürzte Download-Version, die schon jetzt zur Verfügung steht, kostet 29,95 Euro. Wenn ihr feiste Bücher mögt, seid so lieb und empfehlt den Podcast weiter. Und jetzt wünsche ich allen, die Lust darauf haben, viel Glück bei der Gewinnaktion.